Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Kimi, wir haben so eine Zeitdifferenz. Irgendwie, ich habe das Gefühl, hinter mir liegt ein beschissener Montag und du kannst jetzt ganz frisch in den Montag starten. Bei dir ist sozusagen noch alles, ja, die Karten sind noch irgendwie bunt gemischt. Wie geht's dir? Du bist drüben in den Staaten angekommen.
Ja, ich finde das auch so krass, dass quasi du jetzt schon mehr oder weniger den Tag erlebt hast und ich habe ihn jetzt vor mir. Das finde ich schon immer ein bisschen irre, diese Vorstellung. Und ja, ich bin jetzt in Mammoth angekommen. Ein sehr undankbares Wort, finde ich, mit dem TH am Ende.
Für uns Deutsche.
Ja, ich muss sagen, die Anreise war, eigentlich ging alles wirklich gut. Also ich bin ja nach San Francisco geflogen und Einreise war überhaupt kein Problem. Mein Gepäck kam, als ich in den Raum reinkam, wo das Gepäck rauskommt, kam meine Tasche gerade an. Da habe ich mir schon gedacht, wow, die Zeichen stehen gut, alles läuft super. Und dann musste ich aber tatsächlich sehr, sehr lange auf meinen Hotel-Shuttle warten, weil ich habe ja eine Nacht in San Francisco dann in einem Flughafenhotel verbracht und bin dann am nächsten Tag erst weitergeflogen nach Bishop. Mhm. Und
da war ich mal beim Athletenmeeting.
In Bishop?
Mhm.
Ah, okay. Ja, dann kennst du den Flughafen auch?
Ja. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, so gut kann ich mich auch nicht erinnern, obwohl es gar nicht so lang her ist.
Weil das ist ja ein winziger Flughafen und das ist so witzig, weil man kommt an, also ein wunderschöner Flug ist das, man sieht nur krasse Natur und dann kommt man an und dann steigst du quasi aus dem Flugzeug aus und gehst direkt raus. Also du musst nicht mal mehr in den Flughafen oder sonst was rein, sondern gehst direkt raus. Und dann habe ich mir da gedacht, hä, also wo kriegen wir denn unsere Taschen? Also wo kriegen wir unser Gepäck? Weil wir sind halt dann raus und dann kommst du auch nicht mehr rein. Und dann gehst du ums Eck und dann ist da so ein kleines Häuslein und da steht Baggage Claim drauf und da bringen sie dann die Taschen hin. Also es ist wirklich super klein und super unaufgeregt und echt süß. Und ja, das war am Donnerstag und seitdem bin ich jetzt bei der Dani Moreno aus meinem Team und bin gut angekommen. Ich muss sagen, Jetlag ist immer noch ein Thema. Also ich bin seit 5 wach, gestern bin ich noch um 3 schon wach gewesen. Also es ist alles noch so ein bisschen, was Schlaf angeht. Naja, das geht so, aber mein Körper, muss ich sagen, ist, würde ich sagen, angekommen. Also die Höhe, ich bin ja hier auf 2,4, das ist inzwischen auch, hat sich gut eingepegelt und ich fühle mich beim Laufen auch richtig, richtig gut. Also von daher, das passt alles. Das Einzige, was wirklich noch so ein bisschen schwierig ist, ist der Schlaf.
Aber voll gut, gerade mit der Höhe, also wenn die Adaptierung so schnell geht, das ist doch eigentlich perfekt. Das finde ich, sind doch sehr, sehr gute Zeichen.
Ja, also mein erster Lauf hier, ich bin dann am Donnerstag ja angekommen, nachmittags war ich noch so eine Stunde locker laufen. Wow, also das, ich glaube, ich hatte noch nie so einen üblen Lauf. Mir ging's katastrophal. Also ist ja auch klar, ich meine, Reise, Jetlag, Zeitverschiebung, all das. Und dann irgendwie auch, weißt du, weil das finde ich auch immer so schwer mit Zeitverschiebung, das Thema Essen. Weil theoretisch isst du ja dann irgendwie so eine Nacht durch,
Mitternacht,
sozusagen.
Ja.
Das finde ich auch übel. Und dann war mein ganzer Körper einfach ein absolutes Wrack. Und dann habe ich mich da eine Stunde über die Trails geschleppt. Ich bin auch echt oft gegangen einfach, weil ich überhaupt nicht laufen konnte. Dann noch die Höhe und dann sind hier auch Bären. Dann habe ich die ganze Zeit gedacht, wow, vielleicht läuft mir ein Bär über den Weg. Und boah, es war wirklich nicht so toll vom Gefühl her. Aber jetzt die letzten 2 Tage war es richtig gut vom Gefühl. Und deswegen passt das alles, würde ich sagen.
Also ich erinnere mich, als ich da war, das war ja so im November, da war es dazu auch noch super kalt und wir haben ja gezeltet. Also ich habe da sehr viel gefroren und ich erinnere mich auch, dass meine Läufe sich auch nicht so gut angefühlt haben. Die Höhe, diese trockene, eiskalte Luft, war dazu die knalle Sonne und ja, ich fühle mich gerade ein bisschen zurückversetzt, wenn du das so erzählst. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass sich dieser erste Lauf irgendwie nicht so schön angefühlt hat und für mich kommt dann auch immer dazu, wenn man an einem neuen Ort ist und ich weiß, dass ich da auch die Läufe nicht allein machen wollte, auch wegen ja, der Tiere und der Umwelt und ich so ein bisschen Sorge hatte, dass ich mich verlaufe, da kann man ja dann noch weniger in sich reinhören und muss noch mehr irgendwie gefühlt draufdrücken, um mit den anderen mitzuhalten. Ich weiß, dass es auch richtig mühsam war.
Aber das muss ich sagen, ist mit der Dani super entspannt, weil sie, also ehrlich gesagt, ich meine, schon den Lauf am ersten Tag habe ich allein gemacht, weil die Dani ist aufs Rad und das war irgendwie, sie hat mir eine Route gebaut, wo sie wusste, die kann eigentlich nicht schief gehen. Also die ist sehr einsteigerfreundlich gewesen sozusagen und deswegen lief das ganz gut. Und ich bin aber noch so ein bisschen gepolt, wie quasi vom Gefühl her mit Kapstadt habe ich, glaube ich, immer so ein bisschen so ein Gefühl, wenn ich wo Neues bin, dann erstmal kann ich hier allein laufen, wie sicher ist es hier und so. Und hat die Dani auch gesagt, nee, gar kein Problem, du kannst alleine laufen, alles in Ordnung. Und dann ist der erste Tag immer so ein bisschen komisch und ab dem zweiten Tag war das völlig entspannt und ich war jetzt die letzten, ja, gestern war ich auch 2 Stunden allein laufen, das ist total, ja, alles easy, aber davor die 2 Tage waren wir, war ich mit Dani unterwegs, weil sie mich natürlich ein bisschen auch hier, ja, hat mir viel gezeigt, es ist wunderschön, absolut irre Natur. Und ich war auch dann am Samstag mit einer Teamkollegin von dir sozusagen aus dem Kletterteam. Genau.
Nein, die ist auch Läuferin.
Ne, Kletter und Läuferin, Entschuldigung. Ja, nicht,
ja, sie ist Läuferin und ihr Freund ist Kletterer bei uns im Team.
Ja.
Deswegen machen die, glaube ich, so, macht sie beides recht viel mit, aber sie ist auf jeden Fall eigentlich als Läuferin bei uns im Team. Und sie hat auch damals sich halt so gut ausgekannt und da auch immer schon sagen können, wo man laufen gehen kann und wo nicht. Das weiß ich auch noch, weil sie da ja aus der Region kommt.
Ja, das war ganz cool. Also es ist ja super spannend. So, Ida, jetzt haben wir jetzt nur von mir gesprochen. Wie geht's dir denn? Wie ist es daheim? Du warst kurz unterwegs, bist dem Regen entflohen für einen Tag. Erzähl mal.
Ja, also viel zu erzählen gibt's eigentlich gar nicht. Und vor allem, wenn die Folge rauskommt, steht ja dieses Hitzewochenende an. Deswegen fühle ich mich nicht so, als wenn es dann noch irgendjemand interessieren würde. Aber es hat einfach echt eine Woche durchgeschüttet und nicht nur ein bisschen geregnet, sondern geschüttet. Und so ein Stück habe ich mich gefühlt, als säße ich in so einem Flugzeug mit der Wohnung, weil ich nur in diesen grauen Wolken war. Und da dachte ich, ich werde wahnsinnig. Und dann bin ich einen Tag nach Bozen gefahren, weil es von mir aus ja eigentlich gleich lang ist, wie wenn ich nach München fahre. Mhm. Und ich gesehen habe, da ist schönes Wetter und bin da laufen gegangen und habe es mir da gut gehen lassen. Und das war wichtig für den Kopf und fürs Gemüt, weil ich echt, ich dachte kurz, ich werde wahnsinnig, muss ich schon sagen.
Ja, es ist, also ich habe es, ich habe diese Schlechtwetterwoche ja eigentlich mehr oder weniger verpasst, muss ich sagen, aber es sah schon sehr nass aus daheim auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen umso schöner, wenn du einen kleinen Ausflug machen konntest in die Sonne sozusagen. War das dann auch trainingstechnisch, hat es gepasst oder war das wirklich einfach nur, um ein bisschen Sonne in den Kopf zu bekommen?
Ja, nur um Sonne zu bekommen. Ich meine, Trainingsbedingungen habe ich an sich ja die perfekten. Ich muss nirgends hinfahren für Höhenmeter, aber also es war echt einfach nur noch die mentale Verfassung. Ich bin dann halt echt in der Woche viel aufs Laufband gegangen, weil ich auch nochmal 2x Intervalle hatte und ja, ich weiß nicht, ich habe einfach nur gedacht, ich mache das jetzt und das Training ehrlicherweise dadurch, dass es ja dann auch schon das Wochenende vorm nächsten Rennen an der Zugspitze ist, war ja dann nicht mehr viel am Wochenende. Das heißt, ich musste mir nicht irgendwie Gedanken machen, ah, ich muss aber noch 4 Stunden laufen, wo mache ich das, sondern es war alles überschaubar und ja, es hat dann ganz gut reingepasst und war echt eher so ein, oh, ich muss jetzt einfach kurz raus.
Ja, verstehe ich. Ja, und jetzt hast du schon gesagt, Zugspitze, wir sind jetzt beide in einer neuen Rennwoche. Wie fühlst du dich?
Du läufst eigentlich da, wo mal die Olympischen Spiele waren, in Squaw Valley, ne? okay.
Ja, ja, kann sein. Olympic Valley, ja.
Ja.
Oh Gott, ich bin, ja genau, doch, doch, stimmt schon. Ich bin bei sowas aber so schlecht.
Siehst du bei deinem Lauf, wenn es dir richtig schlecht geht, denkst du bitte an mich und ärgerst dich nochmal darüber.
Ich bin, was so geografisches Zeug angeht, immer so, ich weiß nicht, was da los ist, aber irgendwie, obwohl ich es mir 1000-mal anschaue, kann ich es mir immer nicht so richtig merken. Naja, also auf jeden Fall fahren wir Mittwoch zum Lake Tahoe und dann sind wir da im Olympic Valley richtig schön untergebracht und ja, am Samstag geht's los.
Ich glaube, das heißt heute auch so gar nicht mehr. Also ich glaube, das hieß nur damals so. Ich weiß aber auch gar nicht, wieso man das umgenannt hat. Nur, ich glaube, das hieß wirklich nur während der Olympischen Spiele so.
Okay.
Aber das heute ist das, glaube ich, auch gar nicht mehr unter dem Begriff. Also es ist absolut kein Vorwurf, dass du das nicht gleich damit verortet hast, würde ich sagen.
Das ist sehr beruhigend, aber ich glaube selbst, also wie gesagt, ich bin bei sowas immer irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen unaufmerksam oder uninteressiert, das gar nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann mir solche Sachen einfach nicht so gut merken. Ich weiß nicht, irgendwie immer, wenn die Frage kommt, ja, wo ist denn dein Lauf, kommt bei mir sofort Panik auf, weil ich immer das Gefühl habe, oh Gott, ich weiß es nicht, in Amerika. Ja.
Was man halt auch sagen muss, bei ganz vielen Trails, mir geht das schon auch oft so, weil die Strecken sind ja auch meistens so lang, ich kann ja nicht einfach, also 100 Kilometer zum Beispiel, 100 Kilometer sind so lang, da kommt man an so vielen Ortschaften vorbei, an so vielen Berglandschaften entlang. Das kann ich ja ganz schwer, außer ich nehme jetzt nur den Zielort oder nur den Startort oder es ist im besten Fall beides in einem Ort, kann man das ja gar nicht sofort in einem Wort verorten. Mhm. Also das geht mir schon auch oft so, dass ich da kurz ins Stottern komme, weil ich denke, ja, was sage ich jetzt? Was ist so das Griffigste in der Nähe? Wo komme ich wirklich lang? Was ist nur, weiß ich nicht, der Startort? Also ich finde, das ist oft ein Problem.
Ich muss ja sagen, ich bin immer schon stolz, wenn ich sagen kann, wenn ich weiß, ich bin in Kalifornien, so, und dann denke ich mir so, das ist doch jetzt genug der Antwort, was natürlich nicht der Fall ist, Kalifornien ist sehr groß, aber auf jeden Fall fahren wir am Mittwoch dahin, aber wir sind jetzt noch bis Mittwoch hier in Mammoth, so ein bisschen im Safe Space, noch nicht so in dieser ganzen Craziness, weil da kommt ja dann auch Trailcorn und so weiter und so fort, das ist ja da alles dann auch und ich glaube, Dani und ich wollten beide so ein bisschen, ja, solange es geht, unsere Köpfe noch aus dieser Verrücktheit raushalten. Deswegen ist es ganz schön, hier noch so ein bisschen in so einer ruhigen Bubble in Mammoth zu sein und einfach so ein bisschen, ja, den Kopf noch nicht ganz so verrückt werden zu lassen.
Läuft Daniela die gleiche Strecke oder läuft sie eine andere?
Sie läuft dieselbe Strecke, wir laufen beide die 46K. Mhm.
Die 23 sind am Tag davor, oder?
Danach. Davor ist der Vertical. Und am Sonntag sind die 23 und das ist ja irre, das Preisgeld ist ja absolut irre auf die 23 und auch das Feld, also super spannend und deswegen finde ich super cool, dass wir quasi davor laufen, dass wir dann da am Sonntag zuschauen können. Das wird sehr spannend, das Wochenende, sehr aufregend das alles, ja, auf jeden Fall.
Ja, und das kannst du dann vielleicht auch richtig genießen, also das klingt nach einem coolen Wochenende. Meinst du, du schaust dir vorher noch was von der Strecke dann an, wenn ihr Mittwoch hinfahrt? Oder hast du irgendwas Spezielles, was du vorher unbedingt sehen willst? Oder sagst du dir, brauche ich alles nicht?
Also brauche ich alles nicht, glaube ich nicht. Ich würde es schon gern sehen, wenn ich es könnte. Aber ehrlich gesagt, also keine Ahnung, ich glaube, viel geht dann nicht mehr. Also ich glaube nicht, dass ich noch großartig viel sehen kann. Also mal schauen. Aber ich glaube fast nicht, dass das noch geht. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir das alles erst an, dazu mache ich mir Gedanken, wenn wir dann am Mittwoch da sind. Und bis dahin bin ich jetzt erstmal hier mit dem Kopf. Aber ich glaube, großartig was sehen werde ich nicht mehr. Aber ich habe mir natürlich schon, ich habe mir die Karte runtergeladen, ich habe mir die Route runtergeladen, ich habe mir alles ganz genau angeguckt. Zumindest laufen wir ja zweimal dieselbe Runde. Deswegen geht es dann nur beim ersten Mal darum, sich nicht zu verlaufen sozusagen. Und ich habe mir so eine Kurs-Preview angeschaut. Also ich weiß grob, was mich da erwartet. Aber ich glaube viel mehr.
Das ist sehr gut.
Ja, auf viel mehr kann ich mich nicht einstellen. Ich glaube, ansonsten werde ich mich überraschen lassen müssen. Ja.
Ja, wie gesagt, manchmal bin ich auch davon überzeugt, dass man schneller läuft, wenn man den Kurs nicht perfekt kennt, weil man vielleicht einfach ein bisschen mehr riskiert.
Vielleicht. Aber Ida, jetzt, ich habe das Gefühl, ich rede viel mehr heute.
Du hast ja auch mehr erlebt.
Wie ist denn dein Gefühl?
Ich fühle mich eigentlich rundherum gut, muss ich sagen. Ich bin aber auch sehr nervös. Also ja, der Druck ist groß. Ich meine, es kommen irgendwie alle. So cool das ist, wenn man in der Nähe von zu Hause läuft, egal ob jetzt Innsbruck oder Zugspitze ist und so. Einfach beides diese größten Rennen in der Dachregion und dann kurz davor ist der Druck halt immer so immens. Das finde ich schon, ja, ich merke es, ich bin super aufgeregt. Also ich muss schon öfter am Tag mich so ein bisschen fast bremsen oder in mich reinfühlen und denken, hey, es ist am Ende auch nur ein Lauf wie alles andere auch und lass es erstmal auf dich zukommen. Aber ich muss schon zugeben, dass ich sehr, sehr aufgeregt bin und froh bin, wenn es hinter mir liegt.
Okay, wann wirst du da sein? Ab Donnerstag, glaube ich, oder? Wirst du in Garmisch sein?
Ja, also ja, da kann ich jetzt gute Werbung machen. Wenn man Donnerstag die Folge noch hört, Donnerstagabend gebe ich einen Community Run mit Ledlancer zusammen. Der ist um 20.30 Uhr und davor ist die Elite-Präsentation, ich glaube um 18 Uhr. Und dann ist mein Rennen Freitagabend um 23 Uhr ist der Start. Vor 2 Jahren, als ich da gewonnen habe und die Zeit so gut war, da bin ich halt am Samstag in der Früh ins Ziel gekommen. Das heißt, wenn es ideal läuft, ist es auch wieder eigentlich fast nur ein Nachtrennen. Aber erstmal muss es auch laufen. Warten wir mal ab. Aber ja, ich bin quasi im Ziel, bevor du überhaupt anfängst. Also ich kann dein Rennen mitverfolgen.
Ja, voll. Das wollte ich gerade sagen. Du bist also komplett auf jeden Fall vor mir fertig. Ja, wir hatten es ja ähnlich letztes Jahr. Ich glaube, da bist du gerade ins Ziel, als ich losgelaufen bin sozusagen.
Ja, letztes Jahr bin ich ja gar nicht ins Ziel gelaufen, den 100 Meilen. Also letztes Jahr habe ich zwar auch 80 Kilometer geschafft.
Nein.
Dieses Mal wäre ich da.
Nein. Aber ich meine, letztes Jahr, als ich in Amerika gelaufen bin und du in Ventu.
Ja, das stimmt. Und aber dann bei der Zugspitze war es so geplant, dass ich mit den 100 Meilen durch bin, wenn dein Rennen beim Corsa-Marsch ist.
Ah ja.
Oder ja, genau, weil da ist ja immer der Start bei den 100 Meilen schon Donnerstagabend. Aber da war ich ja, war ja mein Rennen nach der Distanz vorbei, die ich diesmal laufe. Also warten wir mal ab. Aber weißt du, was ich mir echt gut vorstellen kann? Dadurch, dass ich dann zwar so super, super müde bin, aber man sich so schwer tut, also weil es fehlt einem ja eine Nacht, aber man dann trotzdem nicht so gut schläft, kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch in der Nacht dann wach bin und froh sein werde, wenn ich dein Rennen so richtig verfolgen kann und mich da so richtig reinsteigern kann.
Wenn man was zu tun hat sozusagen und diese leeren Stunden ein bisschen füllen kann, wenn man wach da liegt.
Ja, ich glaube, ich habe das noch nie so in der Form im Podcast erzählt, aber es geht mir echt immer so, die Nacht nach den Rennen, da dreht man einfach fast durch. Man ist so viel wach, es tut so viel weh, man hat ständig wieder Hunger, aber der Magen ist noch nicht so gut oder der Gaumen ist noch angeschwollen. Gleichzeitig wacht man auf und will unbedingt einen Milchshake oder Chicken Nuggets oder hat irgendwelche absurden Wünsche. Und dann organisiert man sich das irgendwie und nach einem Bissen kann man dann aber nicht mehr oder kann nicht schlucken. Also diese Nächte danach sind echt irgendwie ein bisschen schrecklich.
Dein Gaumen ist angeschwollen? Das habe ich noch nie gehabt.
Doch, weil einfach von den Gels und Getränkmixen und nach so vielen Stunden kommt ja auch manchmal Magensäure hoch und dann schluckt man das immer wieder runter. Und ich habe das schon oft, dass so die Gaumenspitze oder der Gaumen so dann super anfällig und so ein bisschen geschwollen ist oder zumindest so, dass nach so 2-3 Mal Schlucken, wenn man irgendwie was Fettiges isst oder was Salziges oder was Fruchtiges, das dann alles anschwillt. So richtig eklig. Keine Werbung für Ultras.
Klingt nach einer guten Nacht auf jeden Fall. aber ich muss sagen, ich hatte das jetzt hier mit der Höhe extrem, dieses Thema Appetit, dass man viel mehr Hunger hat. Also ich bin da am Anfang überhaupt nicht mit klargekommen, weil ich mir da und dachte, hey, das gibt's doch nicht. Also es war wirklich krass. Und dann hat die Dani auch gesagt, doch, du musst auf jeden Fall schauen, dass du gut isst, weil einfach, weil du in der Höhe mehr verbrauchst, aber das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm. Ich hatte echt durchgehend auch nachts teilweise, ich bin schier hier vor Hungerbrummeln nicht eingeschlafen. Also es war wirklich krass, war ich überhaupt nicht dran gewöhnt.
Ja, beim Einschlafen hatte ich das, glaube ich, nie, aber beim Aufwachen. Also gerade wenn ich dann irgendwie noch durchs Jetlag so um 4 oder 5 in der Früh kurz wach werde, dann konnte ich immer nicht mehr einschlafen. Immer wenn ich in den USA war, weil ich gedacht habe, oh, ich habe so Hunger, wie soll ich jetzt wieder einschlafen? Und ich kann mir vorstellen mit der Höhe, dass es nochmal doppelt schwierig ist, weil das stimmt auf jeden Fall. Du verbrauchst mehr, du brauchst mehr, du bist viel hungriger, viel müder, beides.
Ja, also das war die ersten Tage einfach generell diese ganze Umstellung für den Körper. Also es ist schon immer gar nicht so einfach da. Also es ist zwar immer super aufregend und gleichzeitig merkst du halt wirklich, boah, also dieser erste Abend hier war wirklich da, wo ich dann in San Francisco in diesem Hotel da am Flughafen war. Boah, da ging es mir so übel. Also da denkst du dir echt, boah, was mache ich? Was tue ich mir hier an? So diese Zeitverschiebung, dann ist es sau heiß, wenn man aussteigt und hat kaum geschlafen und hat ein ganz enormes Bedürfnis nach einer Zahnbürste und alles ist irgendwie so einfach so, ja, aber das ist es auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch so krass froh, dass ich jetzt 3 Wochen am Stück habe und halt nicht nur. Also ich glaube, wenn ich heute erst angereist wäre fürs Rennen, das wäre zu spät gewesen. Also ich brauche schon immer ein bisschen, bis ich wirklich angekommen bin. Das merke ich schon.
Ja, das war also auf jeden Fall schlau geplant. Ich glaube, da hast du auf jeden Fall das Beste aus dem ganzen Trip sowieso rausgeholt, aber auch so mit Rennen, Pacing, vorher da sein, danach noch da sein. Ich glaube, das hast du schon sehr, sehr schlau entschieden.
Ja, die Schreiber, gell? Ist mal wieder einfach absolutes Planungsgenie. So. Ja.
Ja, Kimi, hast du den Training der Woche für uns mitgebracht?
Das Training der Woche.
Ja, hintereinander. Ich glaube, ich habe letztes Mal auch eins dabei gehabt. Und es ist aber nur ganz kurz, und zwar vom Samstagnachmittag. Samstagvormittag war ich eben, wie gesagt, mit Dani und Olivia laufen. Das war super schön, absolut schöner Lauf bei den Rainbow Waterfalls. Also irre schön, aber super entspannt noch. Und am Nachmittag war ich allein noch mal eine Stunde laufen. Und Ida, das war so der Punkt, wo ich wirklich gemerkt habe, oh, okay, ich bin angekommen, würde ich sagen. Also da war nicht jeder Schritt so ein bisschen zäh und schwerfällig und so, sondern ich bin wirklich richtig schön über die Trails geflogen fast schon. Und es war ein wunderschönes Nachmittagslicht und dieser Trail ist einfach absolut irre gewesen. Und ja, ich war komplett alleine unterwegs und das war richtig, richtig schön. Und deswegen war das mein Training der Woche, weil ich halt gemerkt habe, okay, ich bin jetzt da. Und weil ich muss sagen, davor habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht. Was ist, wenn ich jetzt nicht genug Zeit habe, um anzukommen, wenn ich jetzt irgendwie ins Rennen gehe und halt nicht fit bin und so. Weil ich muss sagen, ich hatte vor Abflug nochmal eine richtig, richtig gute Intervalleinheit. Das hat mir mental einen richtigen Boost gegeben und dann kam ich halt hier an und du fühlst dich so wie, also keine Ahnung, wie der erste Mensch beim Laufen und dann habe ich halt gemerkt, das hat ein bisschen was mit mir gemacht und deswegen war dieser Lauf so wichtig, weil ich gemerkt habe, nee, das kommt gerade schon alles wieder und deswegen, ja, ganz kurz und knapp war das mein Training der Woche.
Das klingt super gut. Also das war auch ja das, was du so ein bisschen bei Instagram angedeutet hast und
genau.
Wahrscheinlich ist es echt so, dass dein Körper sich adaptiert hat an alles, an die äußerlichen Bedingungen, an die Rahmenbedingungen, die du da hast und in dem Augenblick alles so ein bisschen geklickt hat.
Ja, und vor allem das Krasse war auch, weil ich hatte davor Crew-Meeting quasi, weil das hattest du ja letztens noch gefragt, wann besprichst du dich mit der Henna bezüglich Pacing? Und ich habe ja gesagt, in der Woche vorm Rennen, so. Und dann hat mir die Henna am Samstag sehr spontan geschrieben, hey, wir haben jetzt gleich Crew-Meeting, willst du auch dazukommen? Dann bin ich damit rein. Alter, und es war, also ich merke, ich habe das alles, also klar, auf die leichte Schulter genommen habe ich es noch nie, aber irgendwie habe ich da halt erst richtig gemerkt, okay, das ist hier wirklich, das ist Hardcore, das ist echt ein Job und ich habe richtig viel zu tun und ich bin da komplett eingebunden den ganzen Tag und das hat mich alles dann so eingenommen und beschäftigt, dass ich diesen Lauf richtig gebraucht habe, weil mein Kopf so gerattert hat und dann war das richtig schön zu merken, dass der Körper mitmacht, weil das ist halt auch was. Es ist zum einen natürlich mein Rennen, aber ich muss echt sagen, worüber ich viel mehr nachdenke, ist Hennas Rennen, weil da geht's halt nicht um mich und das ist dann immer einfach ein ganz anderes Gefühl der Verantwortung und auch von Druck und dann habe ich gemerkt, okay, mein Körper ist zumindest gefühlt ready, um das jetzt zu machen, weil das ist halt schon auch, also diese Woche 46 Kilometer, nächste Woche sind es dann doch fast 40, die ich sie pace. Und das ist halt schon ordentlich. Also von daher habe ich dann echt gemerkt, ich brauche jetzt diesen Lauf ganz kurz, um meine Sorgen wegzulaufen. Das hat ganz gut getan.
Ja, sehr gut gemacht.
Ja, was hast du denn dabei, Ida? Auch ein Training oder?
Ich habe auch ein Training dabei, aber bei mir ist es eher umgekehrt. Also bei mir ist es meine Race-Tune-Up-Einheit von heute. Und ich habe diese gleiche Einheit dieses Jahr jetzt schon dreimal gemacht. Vorm Mont Ventoux, vorm Everesting und sogar viermal vor der FKT auch und jetzt auch. Und ich kann sagen, es hat sich viermal beschissen angefühlt. Und ich habe mir dann beim Auslaufen eingeredet, es muss sich so anfühlen, weil es ist so ein bisschen die Generalprobe und es ist okay. Die letzten drei Male hat sie sich auch schon blöd angefühlt. Und es ist auch gar nicht, dass sie schlecht ist. Das sind so nochmal schnelle Minutenläufe und sowas. Von den Daten her ist alles super, aber einfach währenddessen fühle ich mich so, ich weiß nicht, schwerfällig, da zwickt was, da zwackt was. Dann denke ich mir so, wow, wenn ich das Tempo nicht mal eine Minute halten kann, wie soll ich das 10 Stunden halten? Weißt du, so in ungefähr. Ich weiß nicht, diese Einheit, die macht mich jedes Mal vorher so, bin ich echt bereit dazu, jetzt am Wochenende in Ultra zu laufen oder sollte ich mich vergraben gehen? Das ist so ein bisschen meine Einstellung danach. Deswegen wollte ich die einfach mal mitbringen.
Also ich habe mal gehört, dass es so eine Faustregel ist, dass wenn diese Tune-Up-Einheit schlecht läuft, dass das Rennen richtig gut läuft. Das habe ich
mal gehört. Da vertraue ich jetzt drauf.
Ja, deswegen kannst du voller Zuversicht in das Wochenende gehen, würde ich sagen. Was ist denn eine Tune-Up-Einheit? Wie sieht denn sowas aus?
Ja, also es sind 15 Minuten Einlaufen und 15 Minuten Auslaufen und dazwischen sind es einfach so viele Wiederholungen von schnellen Minutenläufen. schon auch anstrengend. Also so auf der Stufe 8 bis 9 von 10 soll das anstrengend sein. Und dann immer eine Minute oder eine Minute 30 Pause. Und dann am Ende nochmal 5 200er. Auch Vollgas. Ja, an sich halt wirklich nichts Schlimmes. Und vor allem, es dauert überhaupt nicht lange. Aber es macht keinen Spaß und ich fühle mich währenddessen echt schwerfällig. Aber ja, ich meine, das war jetzt die letzten Male, wo ich die Einheit gemacht habe, auch schon so. Also ich versuche mich da jetzt nicht so sehr zu verkopfen, sondern mir zu sagen, dass das okay ist. Und in der Taper-Woche fühlt sich auch alles immer ein bisschen schwieriger an und man hört viel zu sehr in sich rein und ist nervös und es ist wahrscheinlich so ein Mix aus allem.
Also dieses Tapern, es wird einfach, ja, keine Ahnung, es wird einfach nicht mehr mein bester Freund. Es ist auch ein bisschen komisch jetzt, weil jetzt bin ich quasi, dadurch, dass ich letzte Woche angereist bin, dann hat man ja eh ein bisschen weniger Volumen erstmal die ersten Tage, was ja absolut Sinn macht mit der Höhe und allem drum und dran. Und dann, wo es gerade jetzt sich so wieder gut anfühlt, geht's halt ins Tapern rein. Das ist auch eine sehr ungewohnte Kombination für mich. Aber ja, das ist jetzt halt so, wie es ist. Also bei mir geht quasi, ich habe heute und morgen noch relativ normale Tage und dann geht ab Mittwoch auch das Tapern los. Ja.
Ja, aber du hast auch noch einen Laufsong dabei, hast du gesagt?
Der Laufsong der Woche.
Ist es nicht irre? Ich habe wieder alles dabei.
Alles bedient.
Alles bedient. Ja, aber nur ganz kurz. Story dazu ist tatsächlich auch von Samstagnachmittag, weil ich habe einfach eine Zufallswiedergabe drin gehabt und da werden ja dann manchmal auch Lieder reingespielt, die nicht in der Playlist sind, so quasi zum Neuentdecken. Und dann kam dieses Lied Anchor von Novo Aimer oder so, noch nie gehört, aber das war irgendwie, das ist auch ein ganz ruhiges Lied, also auch eher so ein, weiß ich nicht, weißt du, so ein Wohlfühllied. Und das kam halt dann genau da, wo ich eh das Gefühl hatte, wuhu, mein Körper ist wieder da. Und dann war das irgendwie eine richtig schöne Kombination. Das hat halt voll in dem Moment gepasst und deswegen ist es mein Laufsong der Woche.
Dann musste er auf die Playlist, damit man das im Rennen auch so fühlt.
Ja, so ist es. So, Leute, gehen wir zu den Community-Fragen. Oder? Oder hast du noch was, Ida? Entschuldige, ich habe jetzt gar nicht...
Nee, das ist sehr gut. Das ist ein gutes Stichwort. Und ich stelle dir einfach mal die erste von der Sandra, weil die schließt ja so ein bisschen an das an, was du eben schon gesagt hast.
Die Community-Frage.
Sandra hat uns geschrieben, ich habe eine Community-Frage zum Thema Pacer. Was ist eigentlich die Rolle eines Pacers aus eurer Sicht? Zach Miller hat in einem Interview neulich gesagt, dass Pacen aus seiner Sicht weit über das Tempomachen hinausgeht. Es sei auch ein emotionaler Support, fast wie ein Begleiter durch mentale Tiefpunkte. Gleichzeitig hat er angemerkt, dass bei Rennen wie dem Hardrock 100 Pacer vielleicht gar nicht nötig seien und man stattdessen mehr Startplätze für LäuferInnen schaffen sollte. Wie steht ihr zu diesem Thema? Würdet ihr gerne bei einem Rennen mit Pacer laufen, falls es erlaubt wäre, oder lauft ihr lieber komplett alleine durch ein Rennen, gerade auf den langen Distanzen? Denkt ihr, es sollte lieber mehr Startplätze statt Pacer geben?
Also erstmal zu diesem Thema, was ist eigentlich die Rolle eines Pacers? Also ich muss sagen, ich habe es ja bisher noch nicht gemacht, deswegen ich kann jetzt noch nicht aus Erfahrung sprechen. Aber so ein bisschen aus dem Gefühl heraus, weil ich jetzt auch einfach dieses Meeting schon hatte mit der Henna und ich habe nachher nochmal eins. Und mein Gefühl ist auf jeden Fall bei uns im Sport, dass ein Pacer weit über dieses Tempomachen hinausgeht. Vielleicht sogar das gar nicht so richtig der Sinn der Sache ist, zumindest jetzt beim Western States. Also klar geht es schon darum, oder beziehungsweise kann sich jeder Läufer, jede Läuferin ja zwei oder sogar drei Pacer im Western States Fall aussuchen.
Entschuldige, ich weiß es echt nicht. Weißt du, ob das für jeden so ist oder ob das nur Elite zusteht?
Ich glaube, jeder kann das machen.
Okay.
Ja. Weil ich habe gehört, dass zum Beispiel der Papa von Lucy Bartholomew ist letztes Jahr gelaufen, der hatte auch einen Pacer.
Ja, stimmt, stimmt.
Und deswegen denke ich, dass jeder das machen kann. Und ich würde sagen, die Aufgabe des Pacers und der Pacerin ist vor allem wirklich so ein bisschen dieser mentale Aspekt und natürlich auch die Unterstützung vom Schützling, sage ich mal, weil Henna und ich haben einfach eine schöne Connection und wir, ich glaube, deswegen hat sie mich gefragt, weil wir irgendwie ja einfach sehr ähnlich ticken und sie dadurch so ein bisschen hofft, dass ich sie halt durch die letzten knapp 40 Kilometer tragen kann. Ich meine, da hat sie schon sehr, sehr viele Kilometer in den Beinen, da geht es dann wirklich nicht mehr darum, jetzt großartig noch Geschwindigkeitsrekorde zu erzielen. Aber natürlich geht es schon darum, dass ich auf dem Schirm habe, hey, wer läuft vor uns? Wie nah ist diese Person vor uns? Müssen wir vielleicht sogar wirklich anziehen, wenn wir noch eine Position gut machen können? Ich muss den Live-Ticker im Auge behalten so ein bisschen, um unsere auch zu sehen, wer ist hinter uns und wie weit entfernt ist diese Person. Ich übernehme auch einen Teil vom Crewing, weil auf meiner Strecke sind 3 Verpflegungsstationen noch bis ins Ziel. Eine davon, da wird noch eine Crew da sein, aber ansonsten bin ich alleine. Das heißt, ich muss der Henne auch helfen, ihre Flaschen aufzufüllen und einfach so ein bisschen zu gucken, dass es ihr gut geht und ihr einfach so ein paar Sachen abnehmen. Was ich nicht darf, ist auf der Strecke irgendwas abnehmen oder auffüllen oder tragen oder so. Das ist klar, ich darf ihr natürlich nur in den Aidstations selbst helfen irgendwie. Aber es geht einfach wirklich darum, gemeinsam da durchzulaufen. Und man muss schon auch bedenken, das ist natürlich auf der Straße was ganz anderes. Da hast du halt, da geht's wirklich, würde ich sagen, einfach um Geschwindigkeit beim Pacing. Aber bei uns geht's auch ein bisschen um diesen Sicherheitsaspekt. Also da man läuft stundenlang in der Natur rum, teilweise auch wirklich komplett remote, ohne irgendwelche Anschlüsse sonst wohin, mit Straßen, die eben im Auto sehr schwer zu erreichen sind. Und da kann der Pacer schon einfach auch einen gewissen Sicherheitsaspekt übernehmen und der Läufer ist einfach nicht mehr komplett auf sich allein gestellt nach mehreren Stunden Laufen. Und ich glaube, das ist bei uns schon auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, dass man einfach weiß, hey, es ist jemand bei mir. Wir cruisen jetzt hier Richtung Ziel bei Hanna und mir in dem Fall und ich schaue einfach, dass ich da möglichst alles mache, um sie einfach ihr Ding machen zu lassen. Sie kann sich auf Laufen konzentrieren, sie kann sich auf ihren Körper konzentrieren, sie kann sich auf sich konzentrieren und ich übernehme alles, was irgendwie außenrum ansteht. Und das, würde ich sagen, ist so meine große Rolle als Pacerin und diesen Sicherheitsaspekt, glaube ich, oder dieses Begleiten und einfach füreinander da sein und im richtigen Moment die richtigen Worte finden, ist, glaube ich, ganz, ganz mitentscheidend dabei.
Mhm. Das glaube ich auch. Und ich glaube, also als ich die Frage gelesen habe, habe ich halt im ersten Moment sofort diesen Impuls gehabt, ja, mehr Startplätze finde ich fair, statt so viel Pacer zu haben. Aber ich glaube, man kann das von hier aus gar nicht beurteilen. Ich glaube, es sind ja vor allem amerikanische Rennen, wo das so ist. Und gerade dieser Sicherheitsaspekt, ich glaube, man kann sich gar nicht, oder ich kann mir jetzt nicht rausnehmen, von hier aus zu beurteilen, ob man da alleine sicher genug sei oder ob man nicht wirklich einfach von außen so ein bisschen Unterstützung braucht und Pacer wirklich erforderlich sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass unabhängig von dem emotionalen Support und dieser mentalen Unterstützung man einfach an irgendeinem Punkt in dem Rennen echt froh ist, dass man nicht mehr alleine unterwegs ist, froh ist, dass man ein bekanntes Gesicht sieht. Egal, ob man ein gutes Rennen bis dahin hatte oder ein schlechtes Rennen oder eine schwere Zeit gerade hat, es ist ja einfach, man hat so einen Moment lang jemanden bei sich oder vielleicht auch eine längere Zeit, wenn es jetzt bei dir 40 Kilometer sind, wo man so alles Schlechte ein bisschen auslagern kann, ein bisschen abgeben kann, das Gefühl hat, hey, die Person zieht mich da ein bisschen mit durch, ich kann mich beschweren, die denkt für mich, die navigiert für mich, die weiß, wie weit ich noch muss, wie schnell ich jetzt laufen muss. Also es ist ja so ein bisschen kurz, ja, fallen lassen. Und es ist schon echt was Cooles und auch eine große Verantwortung, die du da hast.
Ja, also ich muss sagen, zu dieser Frage mit den Startplätzen, da habe ich auch gar nichts dazu zu sagen, weil das kann ich auch einfach nicht beurteilen. Also ich habe keine Ahnung, wie da das Verhältnis ist und so. Also dazu habe ich mir ehrlich gesagt auch noch nie Gedanken gemacht, weil das einfach bei mir in, ja?
Ja, nein, es gab ja diese Diskussion in der Pro-Trail-Runners-Gruppe und da war es auch so, dass ich gedacht habe, ich kann da eigentlich gar keine Meinung zu haben, weil ich noch nie vor Ort war, weil ich es noch nie miterlebt habe, weder selbst als Läuferin noch als Pacer. Deswegen kann man sich da, glaube ich, gar nicht eine Wertung rausnehmen. Aber ich bin gespannt, ob sich das bei dir ändert nach dem Event, was du da erzählst von deinen Erfahrungen.
Ja, also ich finde man muss halt nicht, also manche Dinge, zu denen man noch keine Erfahrungen hat, finde ich es manchmal auch echt schwer, eine Meinung einzunehmen. Also und deswegen kann ich das in dem Fall nicht, auch mit Hard Rock oder so, da gibt es ja auch Pacer und deswegen, keine Ahnung, ich weiß nicht, inwieweit das sogar fast schon wichtig ist, da einen Pacer dabei zu haben, weil es gibt ja auch zum Beispiel Rennen wie den UTCT in Südafrika, da musst du einen Pacer aufgrund der Sicherheit mitnehmen bei den 100 Meilen, also das geht gar nicht anders, weil es einfach um den Sicherheitsaspekt geht. Also von daher, ich finde, manchmal macht es schon durchaus Sinn, dieses Pacing-Thema irgendwie mit reinzunehmen. Und wie du richtig sagtest, das ist ja aktuell vor allem in den Rennen in Amerika irgendwie ein Thema. Aber weit darüber hinaus habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gedacht. Aber ja, vielleicht ändert sich das dann, wenn ich gepaced habe. Ich merke auf jeden Fall eine irre Verantwortung. Ich merke, also auch nach diesem Meeting, ich habe der Henna sofort geschrieben, Dude, wir brauchen nochmal ein Meeting. Ich will genau von dir hören, was du von mir willst. Ich will genau wissen, soll ich vor dir laufen, hinter dir laufen? Was erwartest du von mir?
Das kann ich gut verstehen, dass du das wissen willst. Das macht voll den Unterschied.
Ich will alles wissen, weil es kann ja wirklich, also auch, weißt du, so, ich mache ja den letzten Teil, wo es dann auch dunkel ist. Keine Ahnung, also ich will einfach wirklich so bestmöglich schon im Vorhinein vorbereitet sein, dass ich halt dann am Tag des Rennens, weil da habe ich echt auch noch genug zu tun. Also ich muss ja neben all den Dingen, die ich für die Henna übernehme, auch schauen, dass ich selber nicht eingehe, weil ich glaube, dass ich so wahrscheinlich so um 6 Uhr abends rum werde ich wahrscheinlich mit der Henna loslaufen, plus minus, keine Ahnung. Und da ist es halt immer noch, also da ist es halt nicht mehr ganz so heiß, aber trotzdem, der Robbie hat ja letztes Jahr die Henna gepaced auf die Stelle oder auf die letzte Strecke. Der hat völlig mit der Hitze gekämpft und hatte echt Probleme. Und das sind halt alles so Sachen, die muss ich halt auch noch im Kopf haben. Dann die Strecke, also das sind alles schon so Sachen. Und du kannst dir ja vorstellen, ich verkopfe mich da gerade zum verrückt werden. Und deswegen will ich da wirklich alles, was ich kontrollieren kann, auch kontrollieren können. Und deswegen haben wir nachher nochmal ein Face-to-Face-Meeting. Ja.
Sehr gut. Ja, ich kann mir auch vorstellen, ich glaube, ich würde da auch voll vergessen, selber zu trinken und zu essen. Wäre wahrscheinlich völlig dehydriert im Ziel, weil ich gar kein Gefühl mehr dafür hätte und einfach die ganze Zeit gar nicht daran denke, dass ich auch auf sowas schauen muss. Und es ist für dich ja auch eigentlich eine ungewohnte Laufuhrzeit. Klar, durch die Zeitverschiebung und so ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber eigentlich ist ja 18 Uhr auch nicht deine normale Trainings- oder Pacingszeit. Und ja, das wird schon eine Herausforderung, aber das wird sicher auch eine richtig coole Erfahrung. Und ich bin mir ganz sicher, dass du das super gut machen wirst. Und du musst dir auch immer dessen bewusst sein, dass sie dich auch aus einem bestimmten Grund gefragt hat. Sie hat ja nicht gedacht, wer eignet sich am wenigsten, sondern wer wird sich am meisten eignen.
Ja, hoffentlich. Aber ich muss echt sagen, was mir da ein bisschen für den Kopf hilft, ist der Swiss Canyon, weil der war ja, also der war natürlich nicht um 6, aber zumindest war es auch eine Zeit, die ich so gar nicht kenne. Und da hat es auch, da war es ja auch so heiß und so. Und das war halt irgendwie mitten am Tag. Und dann ging es ja auch um, da bin ich ja auch echt schnell gelaufen, musste mich gut verpflegen und so. Und irgendwie, das war vom Gefühl her wichtig, dass ich das hatte, weil ich gemerkt habe, das passt schon alles. Also mein Körper kriegt das hin. Und ich werde morgen meine Intervalle tatsächlich am Abend machen. Einfach, um mal irgendwie noch ein, zwei Sachen mal an dieser Uhrzeit zu machen. Und ja, dann hoffe ich, dass ich dann alles Mögliche tue und getan habe, um da möglichst selbstbewusst als Pacerin dazustehen. Aber ich merke wirklich, mein eigenes Rennen ist aktuell noch gar nicht Thema, weil ich nur über Hennas Rennen nachdenke. Aber
das kann aber
auch
sehr gut sein. Ja, ich glaube auch. Das ist, manchmal ist das sehr gut.
Werbung.
Kimi, ich war ja gerade recht viel unterwegs und weißt du, was ich immer dabei habe?
Laufschuhe.
Ja gut, die auch. Aber ich meine mein Blackroy-Kissen, um genau zu sein, das Recovery-Kissen. Und ich schlafe darauf einfach schon seit über 7 Jahren. Also auch schon lange, bevor die hier Podcast-Partner waren. Ich nehme das überall mit hin, weil ich finde, es hat einfach so eine angenehme Form. Ich habe nie irgendwie Nacken- oder Kopfschmerzen nach dem Schlafen. Es passt sich jeder Schlafposition ergonomisch an. Es ist atmungsaktiv. Es ist made in Germany. Und ich kann es eben so klein zusammenrollen, dass ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Außer wenn ich in die Heimat fahre, also wenn ich zu meiner Familie fahre, das ist doppelter Komfort, denn ich habe die ganze Familie so von den Kissen überzeugt, dass alle Blackroy-Kissen haben und auch wenn ich nach Hause komme, in meinem Gästezimmer schon eins bereit liegt.
Sehr gut, alle sind ausgestattet. Ich schlafe natürlich auch gerne auf dem Kissen, aber gerade jetzt bei vielen Trainingsstunden greife ich immer wieder zur Faszienrolle. Wenn alles ein bisschen unrund ist, sich alles ein bisschen steif anfühlt und ein bisschen zieht, dann ist die Faszienrolle mein Weg, dass sich alles wieder geschmeidiger anfühlt im Training.
Ja, wer kennt's nicht? Wir hatten noch mal ein Wissen Weekly zu dem Thema. Also es hilft auf jeden Fall, um sich fürs nächste Training besser zu erholen. Und wenn ihr unsere Lieblingsprodukte von Blackroy testen oder kaufen wollt, dann schaut doch einfach mal bei www.blackroy.com vorbei.
Und spart 10% mit unserem Code Höhenmeter10, alles groß geschrieben und mit Ö und dann die 10. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ein Teil der Frage ist ja noch, das hatten wir zwar schon mal so ein bisschen, aber so dieses, könntet ihr euch vorstellen, mit Pacern zu laufen? Also wie ist das für dich? Ist das, würdest du dich, wenn du halt auswählen könntest, das kannst du ja theoretisch beim Western States, du musst ja nicht mit Pacern laufen, würdest du dann lieber sagen, nee, ich nehme Pacer mit, oder könntest du dir auch vorstellen zu sagen, hey, ich mache das allein, ich laufe lieber allein?
Ich glaube ehrlich gesagt, dass man einen ganz schönen Nachteil hat, wenn man nicht mit Pacern läuft. Ich glaube, es wäre jetzt naiv zu sagen, nee, das kann ich alleine und ich kann mich alleine so motivieren und ich kann alleine die Pace halten und das alles auf dem Schirm haben. Ich glaube, man hat da schon dann auch einen kleinen Wettbewerbsnachteil, wenn man nicht mit Pacer läuft. Ich weiß nicht, wie es beim Hardrock ist. Ich glaube, Katharina ist zum Beispiel ja auch ohne Pacer gelaufen, wenn ich mich richtig erinnere, zumindest einmal, wenn nicht beide Male. Aber ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich weiß, also es gibt Phasen, wenn ich einen Tiefpunkt erreiche in einem Rennen oder mental eine schwierige Zeit hat, gibt es auf jeden Fall Phasen, wo ich mir wünsche, alleine zu sein und wo ich auch nicht so aufnahmefähig bin für irgendwie Zuspruch von meinem engsten Umfeld, wo ich dann sehr fahrig reagieren kann. Aber genauso gibt es auch Phasen, wo ich super dankbar bin, wenn ich nicht alleine laufe, super dankbar bin, wenn ich diesen Zuspruch bekomme. Also da könnte ich selber nicht mal sagen, wann ich wie zu lesen bin. Und ich weiß auch, dass ich schon einmal, als ich so einen richtigen Tiefpunkt hatte bei meinem allerersten 100er damals in Innsbruck, an irgendeiner VP-Station war und da habe ich dann über FaceTime mit Mama und Mimi kurz gesprochen, so im Nebenherlaufen, und es hat mir so viel Energie gegeben, weil ich mich so schlecht gefühlt habe zu dem Zeitpunkt und dachte, es ist für mich unmöglich, jetzt noch irgendwie 30 Kilometer zu laufen oder so, und es hat mich so richtig aus diesem Loch geholt und deswegen, ich glaube schon, dass einem das richtig, ja, einem richtig helfen kann. Ich glaube, ich würde es schon probieren und wir haben ja eh den Deal, dass du das für mich machst. Ne? Du sammelst jetzt hier nur Erfahrungen, damit du mich dann da reinschulst und mir alles sagen kannst. Oh. All die Expertise über das Crewing, dass ich mir dann gar keine Gedanken mehr machen muss, außer zu laufen.
Ja.
Also ich nur noch das Golden Ticket, ist ja auch
mit links. Das ist ja gar nichts. Aber ich glaube tatsächlich auch, also ich meine, wir wissen, ich laufe eigentlich am liebsten allein und so, aber ich glaube tatsächlich auch bei so einem Rennen und bei so einer langen Belastung und allem drum und dran, glaube ich, kann so ein Pacer eigentlich nur Vorteile bieten und bringen. Und ich meine, am Ende des Tages kann es ja auch wirklich sein, die Dani zum Beispiel, mit bei der ich jetzt ja bin, die hat es schon 3-mal gemacht. Also dieses Jahr paced sie zum 4. Mal. Ist ein alter Hase, was das angeht schon, was für mich sehr cool ist, weil ich sie alles fragen kann. Und sie hat auch gemeint, das war jedes Jahr so unterschiedlich. Also jeder Läufer ist einfach so anders. Manche wollen wirklich zugelabert werden und brauchen ständig einen mentalen Schubs. Manche wollen einfach nur nebeneinander herlaufen oder voreinander herlaufen und Ruhe haben. Und deswegen ist es auch von Person zu Person so unterschiedlich. Und es ist natürlich auch situationsabhängig und so weiter und so fort. Und deswegen glaube ich, das ist was, das kann man natürlich bis zu einem gewissen Punkt besprechen. Was will die Henna und was wünscht sie sich? Aber am Renntag selber kann natürlich dann alles wieder ganz anders sein und sie kommt zu mir gelaufen und ich merke, okay, es ist jetzt eine ganz andere mentale Situation hier. Das muss man einfach auch ein bisschen fühlen. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich mich jetzt reinversetze in diese Distanz und in diese körperliche oder in diese ganze Belastungssituation, ich könnte mir auch vorstellen, dass es mir einfach hilft, nebeneinander herzulaufen und in so einen gemeinsamen Cruise zu kommen. Von daher kann ich diese Pacing-Situation und Rolle schon sehr, sehr gut fühlen. Aber wie gesagt, wenn ich das dann erlebt habe, mehr dazu. Aber soweit jetzt mal davor.
Wir sind gespannt auf deine Berichte danach.
Ja. Ida, wir haben noch eine zweite Frage von der Kaya. Ist jetzt eine ganz andere thematische Richtung.
Wieder ein bisschen spicy, so wie letzte
Woche. Ja, auf jeden Fall. Ich wurde auf Instagram in letzter Zeit öfters mit dem Thema Hass gegen Deutsche in Österreich konfrontiert. Habt ihr da schon mal privat oder auch in der Trailrunning-Bubble Erfahrungen gemacht? Fühlt ihr euch manchmal nicht willkommen?
Ja, ist auf jeden Fall ein großes Thema. In der Trailrunning-Bubble würde ich sagen gar nicht. Also zumindest habe ich damit noch nie Erfahrungen gemacht. Im Gegenteil, da waren alle Österreicher, über die ich irgendwie über Trail zu tun habe, immer super offen, super herzlich, super lieb, eher so, kommt doch zu uns ins Team mäßig, also wirklich ganz anders. Im Privaten, Story of my life, während ich hier wohne, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe einmal, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, bei dieser Folge, da ging es um einen IKEA-Parkplatz, das ist bestimmt schon über 2 Jahre her, da habe ich einmal so eine Andeutung gemacht. Aber abgesehen davon hilft es ja auch nicht wirklich, wenn man drüber spricht, oder ist zumindest mein Eindruck. Aber Ich finde, es ist ein großes Ding, vor allem in Tirol. Ich weiß nicht, ob es überall in Österreich so ist, das kann ich nicht sagen. Aber es ist schon ein großes Ding in Tirol. Ich glaube, es kommt viel von diesem Frust über Tourismus, dann, dass man so das Gefühl hat, die Deutschen, die kommen alle nur zum Studieren hin. Deswegen haben wir steigende Wohnkosten, weniger Studienplätze. Ja, ich glaube, es ist dazu auch so, dass man hier eine starke so regionale Identität hat, dass man sich auch sehr darüber identifiziert, dass man Dialekt spricht. Und das ist auch so das, wo ich das immer am dollsten merke. Also wenn ich irgendwo den Mund aufmache und mein Hochdeutsch zum Vorschein kommt, weil vorher sieht man mir es ja nicht wirklich an. Mm. Da merke ich dann ganz oft, oh, okay, ist mir gerade gar nicht gut gesonnt. Oder man kriegt sofort einen Kommentar, dass man ja Deutsche ist. Und ja, oder wieso man nicht Dialekt spricht, wenn man schon so lange hier wohnt. Oder dass man ja sicher nur auf Urlaub ist oder einfach nur hier studiert. Und für mich ist es ja wirklich mein Zuhause geworden. Ich lebe hier voll und ganz, ist mein Hauptwohnsitz, ich zahle hier Steuern, ich plane auch nicht mehr hier wegzuziehen, also es ist ja wirklich mein Lebensumfeld, mein selbstgewähltes Lebensumfeld und das trifft mich da schon auch jedes Mal. Ich finde, man spürt auch immer diesen Unterschied, dass zum Beispiel Südtiroler, wovon es auch viele in Innsbruck gibt, sehr, sehr willkommen sind, also einen totalen Unterschied zu dann Deutsch sein. Ich glaube, die Bayern und die Tiroler haben auch nochmal irgendwie ein anderes angespanntes Verhältnis. Als wenn ich jetzt sage, ich komme eher aus dem Norden. Aber ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich auch nicht mal sagen. Ja, ich finde grundsätzlich einfach, dass Fremdenfeindlichkeit furchtbar ist und dass man das oft hier erlebt. Das hat sicher auch oft Gründe. Ich meine, es gibt sicher auch Menschen, die sich schon sehr schlecht verhalten haben oder dass jemand super schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber es sind nie alle so. Und ich finde, es ist einfach, man sollte einfach zu allen erstmal freundlich sein und jedem eine faire Chance geben. Und ich finde es auch so ein bisschen schade, wenn man sich dann da so hingedrängelt fühlt, nur unter Deutschen zu sein. Mhm. Weil gerade als ich umgezogen bin, war das so, ich habe ja auch durch Johannes viel einfach zu Tirolern und so Kontakt gehabt. Und da war das immer ein Riesenthema, dass ich Deutsche bin. Wirklich, ich musste mir so viel anhören, so viel Kommentare, so viel auch Beleidigung. Es ist mir so schwer gefallen. Ich kann mich an so viele Abende erinnern, wo ich weinend ins Bett gegangen bin oder wo ich meine Mama angerufen habe. Das ist ja ein Riesenthema gewesen, aber es sollte ja auch nicht die Lösung sein, dass man deswegen nur unter Deutschen ist, weil man denkt, ja, da wird man wenigstens in dem Augenblick dann nicht irgendwie angegangen. Aber ja, es ist ein Riesenthema und ich glaube, es ist natürlich im Moment nochmal größer, weil Innsbruck zum einen viele Influencer hat, zum anderen einfach von hier, ich habe jetzt selbst so ein paar virale Postings gesehen, wo das adressiert wurde, das auch immer sehr viel Diskussionspotenzial einfach sorgt, weil sich natürlich viele anschließen, viele angesprochen fühlen, viele nochmal mehr undankbar oder unfair behandelt fühlen. Ja, es ist einfach ein großes Thema hier.
Da kann natürlich Social Media noch so ein Sprachrohr werden. Das ist irgendwie, ja, das klingt dann auf einmal irgendwie ganz, ganz bedenklich. Aber hast du dann das Gefühl, dass das auch über die Jahre, wo du jetzt schon in Innsbruck wohnst, zugenommen hat?
Nee, das nicht. Ich glaube, es war von Anfang an schlimm. Und natürlich irgendwann kennt man sein Umfeld, die Leute, mit denen man Kontakt hat. Aber ich muss echt sagen, immer wenn es um sowas geht, wie bei Ärzten anrufen, irgendwo Termine machen, irgendwo um Hilfe bitten, irgendwo auf einem Amt anrufen oder das ist jedes Mal das Erste, dass ich merke, oh, die fühlt sich angefahren, dass ich nicht Dialekt spreche.
Echt?
Das ist echt, ja, doch. Okay. Ich hatte, also, ja, ich weiß nicht, aber ich hatte vor 2 Wochen ist mir beim Autofahren auf der Autobahn bei dem Auto vor mir hat sich der Reifen gelöst. Und also ich hatte ganz viel Glück in dem Augenblick, muss man zuerst sagen. Ich musste dann zur Polizeistation und ich hatte vorher so Respekt, dass ich jetzt als erstes wieder erstmal abgestempelt werde und wieder irgendwie einen negativen Kommentar kriege, was ich auch, keine Ahnung, als Deutsche hier auf der Autobahn mache. Und dann war das gar nicht so und ich habe mich so richtig selbst dabei ertappt, dass ich aber schon diese Erwartung hatte. Da ist mir das so richtig doll bewusst geworden.
Aber auch krass, oder? Ich meine, in so einer Situation, wo ja dann, also ich weiß nicht, was da passiert ist genau, aber wo ja eigentlich andere Dinge im Vordergrund stehen sollten, wenn man dann schon dieses ungute Gefühl in sich hat, okay, ich werde jetzt gleich konfrontiert mit meiner Herkunft, dann ist das ja irgendwie auch spricht schon sehr, sehr, sehr viel für sich. Das finde ich irgendwie super schade, weil ich habe eigentlich immer das Gefühl, gut, ich bin immer nur sehr kurz in Innsbruck und ich bin dann immer in so einer Blase, wie du richtig sagtest. Ich habe das Gefühl, in dieser Trailrunning-Blase, da passiert das gar nicht oder zumindest mir ist das da noch nie passiert. Und ich bewege mich halt auch immer in irgendwelchen Räumen, wo das nicht passieren wird so. wenn ich dort bin. Aber ich habe schon, das ist schon ein bisschen her irgendwie, da hatte ich mein Shooting in Innsbruck zum Beispiel und da wurden wir auf dem Parkplatz sofort so doof angemacht. Also das war, da habe ich mir auch gedacht, hä, was ist denn los? Also wir haben nichts gemacht, wir hatten mit dieser Person nichts zu tun. Wir sind überhaupt nicht mit dieser Person auch nur ansatzweise in Berührung gekommen und trotzdem war da so viel Negativität und fast schon, also Hass ist groß, aber es war so, es war, wurde einfach klar, der mag uns nicht, auf, weil da einfach ein deutsches Kennzeichen am Auto ist. Und das fand ich auch sehr, sehr einprägsam auf jeden Fall. Und ja, solche Sachen, wenn du das erzählst, da merke ich schon, da ja, breitet sich schon so ein ungutes Gefühl aus, weil ich mir auch denke, warum? Also es, ja, diese Sorgen mit, keine Ahnung, es wird teurer und so und ihr nehmt uns die Studienplätze weg. Ich weiß nicht, auf der einen Seite kann ich mir schon vorstellen, dass das belastend sein kann als Anwohner. Auf der anderen Seite kann das ja auch nicht die Lösung sein, dass es dann so läuft, dass halt in Innsbruck auf der einen Seite nur die, die Tiroler und so zusammen sind und die Deutschen eine eigene Gruppe bilden. Mhm. Irgendwie klingt das für mich ganz, ganz falsch. Deswegen.
Ja, das meinte ich vorher.
Ja. Klingt nicht so toll.
Nee, aber das mit den Kennzeichen ist ein großes Ding. Also ich meine, ja, ich bin auch froh, dass ich jetzt ein Auto mit österreichischem Kennzeichen habe und es passiert mir auch echt oft, dass sich so jemand anderes dann mit mir verbinden will gegen ein anderes deutsches Kennzeichen, wo ich mir jedes Mal denke,
was?
Nee. Ja, wenn man so in Staus oder an Ampeln steht, das ist also wirklich diese Kennzeichenidentifikation, das ist so ein großes Ding und ich bin ja selber vorher immer ein Kennzeichen mit, also immer ein deutsches Kennzeichen noch gefahren. Ja, es...
Hä?
Ich finde, es ist ein großes Ding.
Ja, es klingt nicht so toll. Also finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig. Aber gut.
Aber und ich will auch dazu sagen, es sind nicht alle so. Auf keinen Fall. Es gibt sicher ganz, ganz viele, die super freundlich sind oder gerade deshalb noch mal freundlicher oder das selber mitkriegen und nicht gut finden, obwohl sie hier aus Österreich kommen, Tiroler sind, was auch immer. Aber als ich die Frage gelesen habe, musste ich schmunzeln, weil ich habe gedacht, ja, also es ist ein Riesenthema. Es ist nicht nur ein kleines Thema, es ist ein Riesenthema.
Okay. Also ja, ich wusste auch, wo ich die Frage gelesen habe, also ich wusste auch, woher sie kommt, aber dass es so arg ist, das wusste ich tatsächlich nicht. Das schockiert mich schon ein bisschen, muss ich sagen.
Ja, ich denke mir halt immer, wie muss es Leuten gehen, die, denen man dann auch noch vom Äußerlichen sofort ansieht, dass sie nicht hierher kommen. Oder zumindest man meint es, dass sie vermeintlich nicht hierher kommen. Weil das ist ja, mir passiert das ja immer erst, sobald jemand merkt, ah, sie spricht Hochdeutsch. Und ich kann so richtig in den Gesichtern lesen, wie da so 1+1 gerechnet wird und dann so Fremdenfeindlichkeit kommt. Nicht immer, aber schon oft. Und da denke ich mir jedes Mal, wie muss das erst Leuten gehen, wo man halt nicht vom Äußerlichen her sagen kann, okay, woher kommt die Person jetzt genau? Oder ach, ja, ich finde es einfach schrecklich. Es ist ein schreckliches Thema.
Ich hatte das ganz, ganz bisschen, aber lange nicht so in Chamonix, wo ich dort gewohnt habe, weil das ja auch sofort klar war, ich spreche nicht gut Französisch. Und es gab wirklich so Leute, einfach, ich meine Chamonix, und das gilt ja für Innsbruck genauso, ist natürlich eine Tourismusblase hoch 1000 und deswegen sind die das da irgendwo gewöhnt, aber es gibt wirklich Läden, da gehst du rein und du merkst sofort, die Atmosphäre kühlt ab, sobald du den Mund aufmachst, weil halt sofort klar ist, oh, das ist eine Deutsche und das mögen wir jetzt hier nicht. Das fand ich ab und zu auch sehr, sehr schade, weil das macht einen sofort halt, also mich zumindest sehr, man fühlt sich halt überhaupt nicht willkommen und überhaupt nicht wohl dann. Und das ist irgendwie super schade und ja.
Total. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich versuche auch immer, mich sehr anzupassen, aber dieses zum Beispiel Dialekt sprechen, das klingt bei mir so schrecklich. Das klingt so, dass man denkt, oh Gott, lass es einfach. Deswegen, da, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht ändern. Man hört da leider so sehr mein Hochdeutsch raus, dass es einfach nur unangenehm ist.
Naja,
aber ich hatte das auch schon in Restaurants oder so, wenn du bestellst, dass dann jemand sagt, ah, jetzt nochmal im Dialekt.
Alter, das finde ich geht gar nicht. Und ganz ehrlich, einen Dialekt kannst du nicht. Also einen Dialekt, den hast du halt, wenn du damit aufwächst oder nicht, finde ich. Also niemals kannst du den auf die Art und Weise übernehmen. Und also solche Aussagen im Restaurant, das ist für mich ein absolutes No-Go. Das finde ich so schwierig. Also das, finde ich, geht einfach absolut gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht.
Ja, ach, jetzt noch, es war jetzt ein kleiner Downer am Ende der Folge, die Frage. Aber ja, ich verstehe, woher sie kommt.
Die Leichtigkeit ist raus.
Da ist die Kurve rauszukriegen.
Ja, das wird jetzt schwierig. Fällt jetzt gerade auch nichts ein.
Österreich ist trotzdem wunderschön, also fühlt euch jetzt nicht davon irgendwie abgehalten und es trifft auch sicher nicht auf alle zu, das muss man auch wirklich dazu sagen.
Ja, das vielleicht noch dazu wichtig zu sagen. Gut, Ida, wie schaut denn jetzt noch deine Woche bis zum großen Wochenende aus?
Eigentlich passiert nicht mehr viel. Ich bin morgen in München für Suntour. Da bist du leider nicht da, weil du in den USA bist. Da hätte ich dich gern dabei, aber sonst, ja, bis Donnerstag passiert nicht viel und dann kommt mein Rennen und dann hoffe ich, es ist jetzt diese Woche auch Kletterweltcup in Innsbruck. Ich liebe das immer zum Zuschauen. Ich hoffe, dass ich nach meinem Rennen irgendwie am Sonntag oder so da noch hingehen kann. Aber sonst passiert echt nicht viel. Wie ist es bei dir?
Ganz kurz noch Thema Zuschauen. Beschäftigst du dich ein bisschen mit der WM, mit der Fußball-WM oder ist das
geht? Na klar, ich habe gestern sogar ein Trikot an, Kimi. Wir haben, glaube ich, nur 7-1 gewonnen, weil ich das Trikot anhatte. Ich hatte 2006, glaube ich, keins an.
Wow. Okay, krass.
Nur weil ich das so schön fand. Also jetzt nicht das aktuelle, sondern ich glaube, es ist das Jubiläumstrikot oder Geburtstagstrikot aus dem letzten Jahr gewesen.
Okay.
Und ich habe das so nach dem Laufen, nach dem Duschen mir kurz übergezogen, während ich mich aufs Sofa gesetzt habe und die zweite Halbzeit geschaut habe. Also es klang jetzt viel, viel mehr, als wäre ich so richtig am Mitfiebern gewesen, als es wirklich in der Realität war.
Hey, aber cool, dass dir die zweite Halbzeit angeschaut und das ist ein Trikot an, das finde ich schon cool. Also das sind alles Dinge, die ich schon mal nicht gemacht habe, kann ich sagen.
Und das, obwohl du in den USA bist, wo hingeflogen sind.
Ja, nee, ich finde das ganze Thema ein bisschen schwierig. Also auch, dass die WM in 3 Ländern stattfindet, finde ich irgendwie auch. Naja, aber zumindest habe ich mitbekommen, dass wir 7-1 gewonnen haben. Das ist natürlich auch nicht an mir vorbeigegangen. Deswegen mal schauen, ein bisschen WM-Fieber kommt dann vielleicht auf. Aber
so viel zum Thema, gut, sich irgendwie mit nationaler Identität festlegen.
Richtig.
Und andere ausschließen.
Erstmal das Deutschland-Trikot an. Eieieiei.
Aber mich hat niemand gesehen. Das will ich mir nicht trauen.
Oh Gott, okay. Na gut. Genau, noch zu meiner Woche ganz kurz. Ich bin jetzt erstmal hier. Ich gehe jetzt gleich noch laufen. Und dann, wie gesagt, habe ich mein Meeting mit der Henna. Da ist auf jeden Fall der Stift schon gespitzt und der Block liegt bereit, um ganz viele Notizen zu machen. Und ansonsten muss ich sagen, weil du gerade München erwähnt hast, so schön es hier ist, aber Ida, ich habe echt Heimweh, muss ich schon sagen. Ich vermisse mein Nest, ich vermisse das Zuhause sehr. Also ich merke einfach immer wieder, und das ist ja auch was super, super, super Schönes, wie sehr ich mein Zuhause wertschätze und liebe. Deswegen, das merke ich schon. Und am Mittwoch geht's dann, wie gesagt, zum Lake Tahoe und dann ist am Samstag Go-Time. Das ist diese Woche.
Du bist genug eingespannt, um dich abzulenken vom Heimweh. Das ist vielleicht auch nicht schlecht.
Ja, das schon. Das stimmt.
Also Kimi, ich wünsche dir schon mal ganz viel Erfolg, auch wenn wir uns vorher noch hören, für dein Rennen. Und ich freue mich, wenn wir nächste Woche einen Rennbericht dabei haben.
Ja, Ida, das gebe ich dir genauso zurück. ein Rennwochenende für uns beide steht an. Und ja, ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, du hast noch eine gute Woche vor dir. Ich hoffe, das Suunto-Event wird cool. Und dann hören wir uns sowieso in den nächsten.
Genau. Und auch allen Hörerinnen und Hörern, die am Wochenende laufen, viel Erfolg. Könnt uns ja gerne auch in die Kommentare schreiben, wo ihr so lauft und was am Wochenende für Rennen anstehen oder auch für Trainingsläufe. Und sonst freue ich mich auf nächste Woche.
Ich bin mir ganz sicher, dass viele bei deinem Community Run am Donnerstag dabei sein werden. Bin ich mir eigentlich fast ziemlich sicher.
Ja. Ich hoffe es.
So,
na gut,
in diesem
Sinne.
Mach's
gut, liebe Kimi.
Tschüss.
Das war Höhenmeter pro Kilometer.